Cinephile, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Hallo Peter und herzlich willkommen zurück aus deinem Urlaub. Ich freue mich, endlich jetzt ganz viele Filme mit dir besprechen zu können, denn wir waren ja auf dem Fantasy-Filmfest, wie immer. Und dieses Jahr haben wir tatsächlich einige Filme gesehen, so die Hälfte schätzungsweise. Peter, wie geht's dir? Wie war der Urlaub?
Grüß dich erstmal, Manu. Grüß natürlich auch unsere ganzen neuen Filmfressen- und Cinephil-Freunde. Ja, ich bin tatsächlich wohlauf zurückgekommen, auch etwas erkältet, etwas angeschlagen. Aber habe ich natürlich direkt in die Arbeit gestürzt. Nicht nur die Arbeit im Kino, sondern auch an den Tisch gesetzt und mir nochmal angeguckt, was wir denn alles auf dem Fantasy-Filmfest geschaut haben. Und ich habe auch tatsächlich Bock mit dir. Wir haben natürlich ein paar Überschneidungen, über mehr als 30 Filme mit dir zu sprechen.
Ich bin auch schon richtig heiß. Und ja, die Filmfressen-Familie ist in letzter Zeit gewachsen. Da sind wir sehr froh drüber. Du hast mich ja im Stich gelassen, indem du im Urlaub gefahren bist einfach.
Ja, das mache ich schon mal ab und zu.
Genau, und dann musste ich mich um den Scheiß hier alleine kümmern. Aber nein, das habe ich sehr gerne gemacht. Das hat sich überschnitten. Es sind ja viele hier rübergekommen von Cinema Strikes Back. Die haben mich da im Podcast gesehen. Ja, herzlich willkommen erstmal. Und nur damit ihr wisst, wie das läuft hier, es ist alles ein bisschen anders. Es ist alles ein bisschen Lo-Fi. Es kann auch sein, dass wir, wenn wir Filme besprechen, dass da vielleicht, wenn wir über Handlung sprechen, dass wir da über Handlungssachen sprechen.
Kleine Spoiler-Warnung, ne?
Genau. Also hier ist auch ein Kanal, sag ich mal, ein bisschen für fortgeschrittene Filme. Es klingt jetzt so ein bisschen doof, aber wir erklären jetzt so Begriffe nicht. Also so wie Blacklist oder ein MacGuffin, das könnt ihr, wenn ihr das nicht wisst, was das ist, oder ein roter Hering, einfach mal googeln oder bei YouTube eingeben, da erklären euch das bestimmt Leute.
Oder einfach mal unseren User MacGuffin bei Instagram fragen.
Ja, genau. Theater. Und ja, wir sind hier ein bisschen spezialisiert auf so die Genrefilme, viel Fantasy, Horror, abseitiges Kino, sage ich immer ganz gerne, Mindfuck-Zeug, und ihr werdet da bestimmt viel Spaß haben. Es ist ja auch nicht ein Konkurrenzprodukt zu den anderen Sachen, das geht ja auch gar nicht vom Production Value, ne? Aber wir können hier sagen, was wir wollen, ne? Hier gibt es keine Restriktionen, hier gibt es keine Produktionsfirma, wir müssen uns nicht an den öffentlichen Rundfunk halten oder sonst was. Das ist ein kleiner Vorteil, den wir haben. Es ist eine Ergänzung zu allen anderen Kanälen. Ich sehe das nicht immer so als Wettbewerb oder Konkurrenz, sondern tatsächlich als einfach nur eine Erweiterung.
Ja, es geht ja auch immer um unterschiedliche Blickwinkel, ne? Vielleicht können wir mit unserem marginalen Wissen, mit unseren Ansichten, mit unseren Erfahrungen im Business, also jetzt mit Business meine ich jetzt natürlich dem Filme gucken und dem Auseinandersetzen mit Filmen, bisschen was dazu beitragen, die Filmlandschaft, vor allem auch die Filmlandschaft bei YouTube, vielleicht ein bisschen diverser zu gestalten.
Aber Obacht! Es könnte sarkastisch und zynisch werden. Das muss ich dazu sagen. Also vor allem ich neige dazu, gerne mal so ein paar zynische Kommentare rauszulassen. Das wird mir sehr häufig als Arroganz ausgelegt. Und noch häufiger wird es mir so ausgelegt, dass ich mich über Filme stelle. Naja, aber lernt uns einfach erstmal kennen. Alle anderen wissen, wie der Hase hier läuft. Und die begrüße ich natürlich auch ganz herzlich wieder zurück. Denn wir haben jetzt eine längere Podcast-Pause gemacht. Dafür, Spoiler an der Stelle, sage ich schon mal direkt, gibt es 2 Podcasts zum Fantasy-Filmfest.
Mindestens. Wenn wir uns jetzt hier zu Tode reden, vielleicht auch 3. Wer weiß das schon.
Okay, Peter, dann steig doch direkt ein mit dem Eröffnungsfilm. Wir waren wie immer in Köln im schönen Residenzkino und nach einer Eröffnungsrede von Matthias und vom... Was gibt's da zu lachen? Der Matthias, wie immer, sehr nett und stets informiert.
Richtig. Und er weiß auch immer genau, was er sagen möchte im Vorfeld.
Genau, und immer sehr enthusiastisch bei der Sache. Naja, auf jeden Fall ging es dann am ersten Tag los mit The Lodge. Peter, was kannst du mir und uns denn zu diesem Film erzählen?
Ich kann zunächst einmal sagen, das ist ein Hammerfilm.
I see what you did there.
Ja, für alle anderen, das ist halt schon zweideutig gemeint, weil der von den Hammer Studios produziert ist, die ja seit längerem nichts mehr gemacht haben. Und wie ich auf unserem Instagram-Account auch schon deutlich gemacht habe, war das tatsächlich mein Lieblingsfilm von diesem Festival. Und das liegt aber tatsächlich nur an einer Sache. Und zwar liegt das daran, dass das tatsächlich mal wieder ein sehr guter Horrorfilm war. Und das vermisse ich halt leider in den letzten Monaten, wenn nicht sogar, ja nicht jetzt Jahren, ne? Aber so in den letzten Monaten vermisse ich tatsächlich in dem Genre gute Beiträge. Und da hat The Lodge mich mehr als überzeugt.
Hast du Us und Midsommar nicht gesehen?
Doch, habe ich gesehen.
Waren ja auch Beiträge aus diesem Jahr.
Ja, aber über Midsommar haben wir noch nicht gesprochen.
Ja, stimmt.
Und ich habe tatsächlich Midsommar habe ich auch nach The Lodge geschaut. Den habe ich nicht tatsächlich in Belgien geschaut. In meinem Urlaub. Da habe ich auch Recherchen und Archiv betrieben.
Hast du schwer geschuftet im Urlaub.
Genau.
Nicht schlecht. Ja, dazu wird es, Spoiler an der Stelle, dazu wird es ein Video-Review geben. Ich habe den schon mal in einem Podcast besprochen, weil die Pressevorstellung sehr früh war für den Film. Aber wir werden uns gemeinsam noch diesem Film widmen. Aber jetzt erstmal The Lodge.
Ich sehe.
Das ist ein Film, den die Macher davor gemacht haben. Die aus Österreich kommen übrigens.
Genau, internationaler Titel Good Night Mommy. Ich erwähne den Film jetzt tatsächlich auch nur, weil der neue Film des Regieduos anscheinend Probleme mit Kindern haben, denn sie setzen hier auch wieder Kinder in die mehr oder weniger Hauptrollen.
Das ist ja erstmal noch kein Problem.
Ja, erstmal noch nicht, das wird aber zu einem Problem, zumindest für die eine oder andere Figur. Ist das jetzt schon ein Spoiler? Ich weiß nicht.
Es ist alles Spoiler.
Okay.
Zu dem Thema müssen wir auch nochmal einen Podcast machen. Ich muss mich in letzter Zeit immer wieder über diese Spoilerphobie aufregen, aber es ist ein anderes Thema.
Ja, man kann ja ganz kurz in zwei Sätzen sagen, worum es geht. Wir haben hier ein Wiedersehen mit einer Schauspielerin, die wir schon, also ich zumindest gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, dass sie lebt, aber die überlebt halt auch den Film nicht allzu lang.
Spoiler.
Ja gut, aber das wird in der Synopsis des Films schon verraten.
Natürlich, aber es gibt Vollidioten, die das als Spoiler auslegen werden. Aber du hast vollkommen recht, ja.
Die Mutter von zwei Kindern stirbt und der Mann hat allerdings auch schon eine neue Freundin und möchte sozusagen die Freundin jetzt in die Familie aufnehmen und die Stiefkinder sollen sich halt mit ihr anfreunden. Und dann kommt er halt auf die fantastische Idee, gemeinsam aufs Land zu fahren und in einer Winterhütte, ich glaube sogar an Weihnachten, Zeit miteinander zu verbringen, dass man sich halt kennenlernt.
Jetzt hast du uns natürlich doch enthalten, wer denn die Frau davor war. Gespielt von Alicia Silverstone, die wir kennen aus den Aerosmith-Videos und aus Clueless.
Es ist, wie schon das Spielfilmdebüt, ein wahnsinnig spannender Film. Der beginnt mit einem ganz krassen Schock. Das war so Haneke-mäßig wieder. So eine absolute Gewaltexplosion, die unvermittelt uns getroffen hat. Und das Ganze wird dann zu einem psychologischen Horrortrip auf der Leinwand und auch in unseren Köpfen. Also zumindest in meinen Köpfen.
In deinen Köpfen.
Genau. Der Film ist tatsächlich auch ein Paradebeispiel für viele Filme, die wir auf dem Festival gesehen haben, denn der Film ist sehr vorhersehbar. Normalerweise ist das jetzt nicht unbedingt ein Vorteil für einen Film.
Ja, das ist aber in dem Fall überhaupt nicht schlimm, weil darum geht es ja gar nicht.
Genau. Der Film legt zwar auch ständig falsche Fährten, aber man weiß halt im Prinzip ganz schnell, was hier Sache ist. Dennoch ist der halt ultra spannend und der schafft es, solche geilen Gänsehautmomente zu erzeugen. Und das liegt nicht nur an dem Kameramann Timios Bagdatakis, mein Gott, Zungenschnalzer, der auch unter Yorgos Lanthimos schon mit seinen Fähigkeiten uns überzeugen konnte.
In der Tat.
Sondern halt auch in der kompletten Inszenierung. Was die Motive, Einstellungen etc. angeht, hat er mich tatsächlich auch an ein paar andere Filme erinnert. Du hast eben den Midsommar angesprochen. Der hat mich ein bisschen an Hereditary erinnert, was zum Beispiel das Motiv des Puppenhauses angeht. Er hat mich, was das Haus angeht, hat er mich sehr an It Comes at Night erinnert. Er spielt so ein bisschen mit christlicher Symbolik.
Na, ein bisschen ist gut. also ich finde schon sehr mit dem Vorschlaghammer.
Okay.
Also er spielt sehr explizit mit Kreuzen und mit Marienbildern und so weiter. Also. Und mit dieser Sekte, die neue Freundin, die ist ja dafür bekannt, dass sie in einer Sekte war und die auch dann Todesopfer gefordert haben. Also die Kinder hassen die natürlich, weil sie halt verantwortlich machen für den Tod der Mutter. Und dann der Vater muss dann irgendwann irgendwas arbeiten und fährt dann weg und lässt sie dann alleine mit den Kindern da. Und daraus entsteht halt auch dann da diese Spannung.
Ja, und das erzeugt jetzt tatsächlich leider viel zu häufig. Der überzeugt in so vielen starken Momenten, in so vielen starken Szenen. Der baut die Spannung immer so weit auf, dass wir auch einen Payoff daraus erhalten. Vieles passiert hier im Off.
Damit wir natürlich auch als Zuschauer nicht ganz einordnen können, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht, weil die Dame, die neue junge Freundin, die hat ja auch so Tabletten, die nimmt oder nehmen soll. Mhm. Und da weiß man halt nie, ne? Spinnt die sich das jetzt gerade zusammen oder spielen die Kinder ihr jetzt böse mit oder nicht. Das wird eine Zeit lang offen gelassen.
Das ist einer der Filme, die auch einen offiziellen Release kriegen wird. Deshalb kann man sich auch außerhalb des Fantasy-Filmfests davon überzeugen, dass dieses Regieduo in diesem Genre ziemlich gut aufgehoben ist.
Ja, ich muss sagen, mir hat der auch sehr gut gefallen. Sehr schöne Bilder, Inszenierung ist top. Kameramann von Lanthimos hast du ja schon angesprochen. Dieses Spiel zwischen ihr und den Kindern, es hat so eine ganz eigene Brisanz und auch so diese verlassene Hütte. So die Atmosphäre ist hier fast schon der Hauptprotagonist, würde ich sagen.
Ja.
Darum geht's. Allerdings, da du den Film ja so hoch lobst, ne, dann möchte ich mal so ein bisschen die böse Seite bedienen. Ich finde, ganz kritiklos kann, darf und sollte man den vielleicht nicht darstellen. Es ist halt extrem konstruiert, da keine Figur in diesem Film auch nur eine gute oder vernünftige Entscheidung trifft. Das ist eine dumme Idee, die Kinder dazu zu zwingen, sich mit der neuen Freundin irgendwie anzufreunden. Es ist eine dumme Idee, die alleine zu lassen, also Arbeit hin oder her. Es ist eine dumme Idee, da im tiefsten Winter das zu machen. Die Kinder treffen nicht immer clevere Entscheidungen, keine Spoiler an der Stelle. Alles wirkt so ein bisschen hingebogen, damit das irgendwie genauso laufen kann. Und so manche Anspielungen, also die gucken irgendwann im Fernsehen und dann läuft da irgendwie The Thing von John Carpenter. Ja. Ich liebe den Film, aber irgendwie ist das auch so, ich weiß nicht, also ist jetzt erstmal, ist er nicht so geeignet für Kinder in dem Alter. Und zweitens ist mir, das ist so eine Referenz so von wegen, ja, okay, ihr wisst, ihr kennt Horrorfilme, ja, okay, gut. Ich brauche das nicht und das wird halt sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen. So nach dem Motto, hey, guck mal, Referenz, hier, kennt ihr noch John Carpenter's The Thing? Das könnte man ihm ankreiden, aber am Schluss haben wir da wirklich einen sehr spannenden Beitrag, der eher diesen Horror bedient, den wir meist bevorzugen. Das ist nicht so dieses Geisterbahn-Feeling.
Ja, genau. Verzicht auf billige Effekthascherei.
Genau, es gibt so eine Szene, also billige Schocks werden da nicht zugunsten der Spannung irgendwie verbraten. Mhm. Sorry, dass ich sie unterbreche, aber da ist mir vor allem diese eine Szene eingefallen. Kinder sind im Auto und sie kommt auf die zu. Und das wird einfach nur aus einem Kamerawinkel gefilmt. Ja. Ich glaube, ohne Musik ist die Szene sogar. Und sie geht nur langsam dahin. Und irgendwie ist es halt spannend, obwohl eigentlich gar nichts Schlimmes in dem Sinne passiert. Aber es ist sehr gut gemacht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb hat er auch so einen hohen Stellenwert bei mir, weil ich halt leider in dem Genre viel zu häufig enttäuscht wurde.
Okay, für dich ein Highlight, für mich auf jeden Fall auch einer der besten Filme auf diesem Festival. Aber ich, wie gesagt, ich lasse ihn nicht ganz so kritiklos dastehen wie du.
Aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Eröffnungsfilm.
Absolut, da gab es schon.
Der Bock auf mehr gemacht hat.
Ja, danach folgte dann Rabbit.
Ein Remake.
Was soll ich dazu sagen? Es ist ein Remake eines David Cronenberg-Films. Ich habe den ja auch schon für Deadline besprochen, deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen. Ähnliche Grundvoraussetzungen, das Ganze jetzt irgendwie in der Fashion-Modebranche. Und die Soska Sisters, die ja irgendwie ein ganz gutes Verhältnis zur Deadline-Chefredaktion pflegen, die inszenieren sich selbst irgendwie ein bisschen zu geil. Also die haben auch schon so ein paar andere Beiträge für das Beiträge liefert, die auf dem Fantasy-Filmfest liefen. Unter anderem American Mary. Die inszenieren sich halt selbst irgendwie ein bisschen zu geil und die haben halt leider auch nicht ganz verstanden, worum es bei David Cronenbergs Film geht. Also die zitieren sehr viel, verstehen aber die Essenz nicht. Und hier ist auch wieder so ein bisschen, also es ist ja so, eine Frau wird durch einen Unfall entstellt und dann durch so experimentelles Gewebe kann die halt irgendwie wieder schön werden. Allerdings entwickelt sie dann so einen Blutdurst und geht dann halt auf Menschenjagd. Und hier ist auch wieder so die Sache, die ist halt vorher so die Assistentin in der Fashion-Branche. Und da hat die halt eine Brille an und ist so, so ein bisschen businessmäßig und soll irgendwie das hässliche Entlein sein. Und später hat die dann halt die Brille nicht mehr und ist dann irgendwie so ein bisschen, läuft dann geschminkt rum und so. Die soll dann dadurch schöner wirken, ne? Bei mir hat das den komplett umgekehrten Effekt.
Okay.
Ja, ich stehe halt mehr auf Brille und ungeschminkt.
Ja, ja.
Als auf geschminkt und ohne Brille. Das ist eine wichtige Information für alle, die jetzt zuhören.
Ja, definitiv.
Nein, insgesamt, also der Film, der ist einfach nicht gut. Der hat nicht Spaß gemacht. Der hatte ein paar nette Ideen, war aber nicht gut umgesetzt und hat halt Cronenberg leider nicht verstanden. Deswegen gerne weiter zum nächsten Tag.
Ja, ich wollte gerade sagen, wer versteht denn schon großartig auch Cronenberg? Können wir ja demnächst nochmal drüber philosophieren.
Vielleicht nicht die Filme im Einzelnen, aber so, wie die Filme funktionieren.
Ja, klar. Aber den nächsten Film hast du ja auch gesehen, ne? Und nicht ich.
Ja, also danach kam am nächsten Tag Making Monsters und Doorlock. So, die habe ich beide nicht gesehen, weil Making Monsters hat der Jonas von Cinema Strikes Back gesagt, der ist nicht gut. Und Doorlock hat der Alper, fand er, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und an dem Tag hatte ich vorher, glaube ich, auch noch was anderes zu tun. Also, Extraordinary. Den habe ich auch schon für Deadline besprochen. Deswegen versuche ich es etwas knapper zu halten. Ist eine Komödie.
Okay.
Ich wollte schon sagen, wie Horrorkomödie, aber ja, also es gibt einen Horroranteil, der ist auch teilweise blutig, aber das wird immer so gaggig, lustig inszeniert. Aus Irland. Im Zentrum steht hier die Fahrlehrerin Rose. Die ist ein bekanntes Medium gewesen, hat aber jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf dieses Ganze mit Geistern reden. Aber dann wird sie halt um Hilfe gefragt, weil da eine Tochter verschwunden ist, beziehungsweise entführt wurde. Und dann muss sie halt, was heißt muss, ne? Aber sie ist ja doch irgendwie eine gute Seele und nimmt dann doch wieder Kontakt mit den, ja, Untoten, muss ich gar nicht sagen, mit Geistern. Die sind tot, die sind in Kontakt mit den Toten auf. Der Film, wirklich nur ganz kurz, der ist einfach echt lustig. Ja, und das Lustige ist, dass halt dieser, also der Typ, der das Mädel entführt hat, das ist so ein Sänger, ein Künstler, ein Musiker, der mal erfolgreich war und der heißt Winter und der wird halt wirklich hervorragend von Will Ford, den kennt man unter anderem aus How I Met Your Mother, verkörpert. Also er ist wirklich auch grandios, wie eigentlich alle Darsteller, aber Maeve Higgins, die halt die Rose spielt, die hat so eine sympathische Ausstrahlung und die hat ein Comedic Timing, das ist wirklich unfassbar, das ist einfach nur lustig. Also wer auf Humor von der Insel, sag ich mal, der kommt aus Irland, teilweise Großbritannien, also wer auf britischen Humor steht, der auch vom irischen nicht so weit entfernt ist, der wird hier seine helle Freude haben, weil sie kann ja mit Toten reden, andere sehen die aber nicht, ne? Und da entstehen natürlich halt so ein paar Situationsgags, die wirklich zünden. Der ist wirklich einfach unterhaltsam. Also das war für mich auch definitiv auch ein Highlight. Extraordinary, wenn der rauskommt.
Anschauen.
Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
War im Fresh Blood, was hast du ihm gegeben?
Ich habe die Bestnote ist ein 1, ne, glaube ich.
Ja.
Also Schulnote 1, ja.
Okay, stark. Ich hatte auch 2 oder 3 Fresh Blood Filme gesehen. Der zählt nicht dazu. Ich hatte auch nur einen, den ich eine 1 gegeben habe. Das ist ein Film, der später kommen wird.
Oh, ich bin gespannt.
I See You war dann als nächstes dran. Den haben wir beide nicht gesehen.
Ne, keine Ahnung.
Ja, ich muss auch gestehen, ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Egal, wird vielleicht irgendwann mal nachgeholt. Ist ja ein amerikanischer Film, wer weiß, der schafft es vielleicht auch ins Kino. Der Abschlussfilm an dem Tag, also am Freitag, den 13.
Stimmt.
Den habe ich dann noch sehen können. Das war nämlich Tone Deaf. Heißt ja im Prinzip sowas wie kein musikalisches Gehör haben. Und das deutet hier auf die Protagonistin hin, die glaubt, Klavier spielen zu können, aber auch nur, weil ihr noch keiner gesagt hat, dass sie es nicht kann.
Ich hatte mal so eine Nachbarin. Vielleicht war die das, ja.
Ah, vielleicht. Auf jeden Fall, das ist ein Film von Richard Bates. Den kennen wir unter anderem, was heißt unter anderem? Ich glaube, der hat ansonsten nur Excision gemacht.
Ja, den mag ich sehr gerne.
Ja, so ein zynisches Coming-of-Age-Horror-Drama. Jetzt hat er auf jeden Fall eine Horror-Satire mit Tone Deaf auf die Leinwand geklatscht, der sich so ein bisschen aber auch wie ein Home-Invasion-Thriller anfühlt. Und hier ist Robert Patrick, der T-1000 in der Hauptrolle, beziehungsweise in der Rolle des Antagonisten. Und ich muss ehrlich sagen, der kann da echt krass überzeugen. Also er spielt einen wirklich sehr überzeugenden, starken Bösewicht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass der Rest nervige Teens sind und klischeehafte, teilweise schon Karikaturen. Ist natürlich alles bewusst eingesetzt, weil der Regisseur hier sehr viele schrullige Figuren einführt. Aber Robert Patrick ist hier auf jeden Fall mit Abstand das Highlight. Und es war auch wieder ein Genuss, ihm dabei zuzuschauen. Es geht um ein junges Mädchen, im Prinzip ein Millennial Girl, das nicht nur ihren Job verloren hat, sondern auch die Beziehung mit ihrem Freund zu Ende gegangen ist und sie möchte sich halt ein bisschen von ihren Problemen ablenken und mietet sich ein Haus und sie landet dann halt im Prinzip in den Fängen dieses Psychopathen. Also richtig warm geworden bin ich tatsächlich mit dem Film nicht. Er hat ein paar coole Sprüche. Ich kann mich da vor allem an einen erinnern, wo ich schon stark schmunzeln musste, weil der Robert Patrick halt hier so einen altbackenen Millennial-Hasser spielt. Sunglasses are for the inside and Sundays are for the Lord. Das ist jetzt nur stellvertretend für so ein paar nette Ideen, ein paar nette Sprüche. Teilweise durchbricht er auch die vierte Wand und spricht mit dem Zuschauer, die halt in der Regel Millennials sind, weil das halt die Zielgruppe ist. Ne, dazu zählen wir nicht.
Doch, wir zählen auch dazu.
Okay, gut, dann konnten wir uns halt auch angesprochen fühlen.
Also offiziell zählen wir dazu, aber ich identifiziere mich da auch jetzt nicht mit den wenigsten Sachen, sag ich mal.
Ja, okay. Aber im Prinzip geht es dann halt auch um diesen Generationskonflikt. Er streut dann so gesellschaftskritische Hiebe, sag ich mal, in viele Richtungen. Tatsächlich hauptsächlich aber auch in Richtung der Babyboomers. Manchmal ein bisschen plakativ, hat viele One-Liner. Aber der ist streckenweise tatsächlich unerwartet lustig. Und tatsächlich kann er dann mit in den brutalen Szenen dann auch überzeugen. Es ist im Endeffekt es ist keine Empfehlung. Der ist zu inkonsequent in dem, was er uns da gerade erzählen möchte, weil er auch manchmal so ein bisschen in unpassend künstlerische, surreale Gefilde abdriftet. Da werden zum Beispiel die Albträume des Psychopathen in sehr künstlerischen Bildern dargestellt oder auch ein LSD-Trip von der Protagonistin. Das wirkt manchmal so ein bisschen unfokussiert, kurzweilig, gut unterhaltend, aber im Endeffekt glaube ich halt auch nicht so wirklich, dass der Regisseur weiß, wo er damit hin will. Und er findet dann im Endeffekt leider auch keine deutliche Positionierung. Irgendwie aber dann auch schon. Also es ist so ein Film, der mich so ein bisschen mit sehr gemischten Fühlen, sag ich mal, rausgelassen hat. Aber Robert Patrick in der Hauptrolle des Bösewichts war tatsächlich das Sehen zumindest wert, sag ich mal.
Okay, ja, da war ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Ich liebe zwar Excision, aber irgendwie hat mir das schon irgendwie beim Lesen schon alles nicht so gefallen. Vielleicht hole ich den mal nach im Heimkino. Ich habe dann Something Else gesehen noch und den habe ich auch schon für die Deadline besprochen.
Auch?
Auch, ja. Something Else ist von und mit James Gardner, auch kein Unbekannter auf dem Fantasy-Filmfest. Der hat unter anderem auch den The Battery gemacht, in dem er mitspielt, der auf Deutsch diesen unsäglich bescheuerten Titel hat. Ich glaube, Mickey and Ben vs. The Dead.
Ja, korrekt.
Das ist auch ein Kumpel von diesen Leuten, die auch Spring gemacht haben und The Endless. Und der spielt auch meistens in deren Filmen mit. Und in Something Else, der jetzt, glaube ich, inzwischen heißt er After Midnight. Die haben den Titel geändert.
Ach, schön.
Da spielt er mal wieder die Hauptrolle und seine Freundin verschwindet auf einmal. Also die ist von nun auf jetzt ist die weg und hinterlässt halt irgend so eine kryptische Nachricht. Und er weiß überhaupt nicht, was er davon halten soll. Kann sie irgendwie nicht kontaktieren und zerbricht schon fast daran, dreht halt ein bisschen durch. Und nachts kommt ihn halt immer so ein Monster besuchen. Aber das Monster, das sieht man nicht so wirklich. Und aber er wehrt sich halt gegen dieses Monster. Und sein Kumpel, der ist halt der Sheriff da des Dörfchens und so, der macht sich auch schon Sorgen, kommt dann vorbei und sagt so, ey, hier, du kannst nicht auf irgendwelche fremden Leute schießen, oder weil der in der Nacht dann rumballert, weil er dieses Monster halt verscheuchen will. Und ja, da kann man sich ja denken, so, na, wofür steht dieses Monster und hin und her, und es kommt aber dann alles doch irgendwie ein bisschen anders, als man sich das so vorstellt. Der Film, er ist so dominiert von so starken Kontrasten. Es wird ganz laut, daraufhin ist es dann wieder sehr leise, hell, dunkel. Aber eigentlich geht es um so Sachen wie Ängste, sag ich mal, Verlustängste, Einsamkeit, Freundschaft, Beziehung, Familie. Ist so ein typisches Horror-Drama, was man so häufig auf dem Fantasy-Filmfest findet. Ich glaube, der ist besser, als er mir bei der Sichtung gefallen hat. Das Ende hat nochmal so einen ganz anderen Twist. Mir hat das aber in dem Moment nicht so gefallen. Der ist aber eigentlich auch knackig kurz. Ich finde, da war mehr drin gewesen.
Okay, also du glaubst, das wäre eventuell ein Film, der mitunter zeitverzögert kicken könnte bei mehrfachem Sicht.
Ja, in der Tat, da wäre ich dabei. So, der nächste Tag ging los mit Light of My Life. Da habe ich mich schon erstmal gewundert, warum habe ich den nicht geguckt? Weil Casey Affleck hat Regie geführt. Und das ist mir eingefallen, das war der Tag, an dem ein langjähriger Freund zu Besuch kam. Und ich habe an dem Film nichts gesehen auf dem Fantasy-Filmfest.
An dem Tag hast du nichts gesehen? Ja, sehr schade. Ich war ja abends auch zugegen, um besagten Kollegen mal wieder sehen zu können. Ich habe den Light of Life, ich weiß nicht, warum ich den nicht geschaut habe. Das ist tatsächlich auch eigentlich genau etwas für mich.
Ja, aber der lief schon um 13 Uhr, da schläfst du
ja
nicht mehr. Ist für Studenten nicht so die Uhrzeit.
Genau, weil ich auch noch studiere.
Das war ein Witz, ne?
Ich weiß, brauchst du mir nicht.
Ja, ja, ich muss nicht erklären. Manchmal streue ich so Witze ein, damit die Leute, die müssen verstehen, wie wir hier funktionieren manchmal.
Achso, okay, ich wollte gerade sagen, die besten Witze sind die, die man im Nachhinein erklärt, ne?
Ja.
Ich habe mir auf jeden Fall vor unserem Treffen mit besagtem Kollegen, habe ich mir noch das Kurzfilmprogramm angeschaut.
Das ich immer sehr gerne meide.
Sei froh, dass du das getan hast. Es war wirklich nicht wirklich groß was Cooles dabei. Wirklich überzeugen konnte mich tatsächlich keiner. Bei zweien habe ich gepennt. Ich glaube, der interessanteste Beitrag, im Endeffekt durfte man ja auch wählen, welcher davon einem am besten gefallen hat. Das war ein Beitrag aus den USA, Purgatory Story. Da ging es um die Frage, wie funktioniert eigentlich ein Ouija-Brett?
Ouija-Board.
Genau. Also wer antwortet, wenn wir das sozusagen bedienen? Und daraus entsteht dann so eine, ja, im Prinzip wird dann halt so eine Art Teufel gezeigt, der in der Hölle, aber das ist eigentlich ein Büro, halt auf die Fragen antwortet, und der verliebt sich dann so ein bisschen in eine Fragenstellerin. Es war auch die ausgefallenste Idee, der Rest war sehr, sehr durchwachsen. Auf jeden Fall ist es für mich tatsächlich ein Grund, nächstes Jahr, also auf dem großen Festival, Get Shorty zu umgehen.
Kann ich verstehen. Ein Film, der für mich unumgänglich war, weil es ein Film von Takashi Miike ist, war natürlich First Love. Da warst du aber schon im Urlaub. Sonst, weiß ich gar nicht, hättest du den sonst angeguckt? Höchstwahrscheinlich, oder?
Ja, wahrscheinlich schon.
Das ist der 103. Film von Miike mittlerweile. Das ist ja so ein viel beschäftigter Mann, viel beschäftigter Regisseur. Der dreht ja irgendwie 5 Filme im Jahr. Also ja. vier, um Geld zu machen und einen, auf den er dann richtig Bock hat. Es geht hier um so einen jungen Boxer. Leo heißt der. Und durch Zufall rettet er irgendwie so einer Prostituierten das Leben. Und die kommen dann in Kontakt, verknallen sich. Das ist so ein bisschen True Romance-mäßig. Wurde auf jeden Fall immer damit verglichen. Und der Film ist unfassbar unterhaltsam. Der hat mir richtig gut gefallen. War für mich auch eins der absoluten Highlights auf dem Festival dieses Jahr. Der hat ein paar sehr lustige Ideen. Ist jetzt nicht so abgedreht wie manch andere Sachen von ihm. Also jetzt kein Audition, kein Ichi the Killer, ne? Kein Fudo. Ja. Also in die Kerbe schlägt er jetzt nicht. So abgedreht ist er dann doch nicht. Der bleibt schon eher so ein bisschen auf dem Boden. Aber es gibt so ein paar geile Schießereien und der ist vor allem unfassbar lustig. Da gibt es so wirklich schöne Situationskomik und auch so ein paar geile Slapstick-Einlagen, obwohl die sehr brutal sind. Besonders so bei Kämpfen. Ein paar weirde Charakter, die einfach Laune machen. Und das Krasse ist, es gibt so eine... Das ist dann wieder sehr abgefahren. Es gibt so eine Szene, da fliehen die dann irgendwann mit einem Auto und fahren aus so einem, wie heißt es, so ein Parkhaus raus. Und da hatten die anscheinend irgendwie nicht mehr Geld dafür und dann haben die das halt in Zeichentrick weitergemacht.
Ja.
Kein Scheiß. Also es klingt jetzt nach so einem Monty Python-Gag, aber es ist wirklich so, die fahren dann da an der Seite und fahren die halt da raus und es switcht halt direkt in Zeichentrick, aber nur für diese Szene. Und wenn die dann weiterfahren, dann ist halt wieder normal. Aber die Sache ist, Miike darf das.
Ja, anscheinend. Der kann sich alles erlauben, ne?
Ja, der ist halt, also mit dem Ruf kann er auch das machen. Den kann ich wirklich nur empfehlen. First Love. Und es wurde uns gesagt, dass der nächstes Jahr erst in Japan läuft. Er lief aber dieses Jahr schon irgendwie auf ein paar Festivals hier in Deutschland oder in Europa, keine Ahnung. Aber der ist echt sehr cool.
Bei Cannes lief der ja auch schon.
Ja, ja, genau. Da ist, ja, auch, so ein, ist auch so ein Festival, ja. Der ein oder andere kennt es vielleicht, ja.
Cool, das wäre dann auf jeden Fall einer, den ich mir dann nachholen darf, ne?
Ja, absolut.
Der Film, den ich dann am Samstag mir noch angucken konnte, das war leider ein Reinfall. War auch im Fresh Blood Contest. Weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte ich dem gegeben hatte. Der heißt auf jeden Fall Vivarium. Das ist aus dem Lateinischen übersetzt, so viel wie Behälter für lebende Tiere steht. Und somit kann man den Titel dann auch ein bisschen als Sinnbild verstehen. Weil der Film ist tatsächlich eigentlich nicht mehr als eine große Metapher. Leider nicht mehr. Auch wenn ich die Metapher zum großen Teil teile, hat mir das nicht viel gegeben. Im Prinzip geht es hier um ein junges Pärchen. Das wird gespielt von Imogen Poots und Jesse Eisenberg, der tatsächlich in der Rolle hier ziemlich brilliert. Die spielen halt ein Pärchen, sie Lehrerin und er Gärtner und sie sind halt auf der Suche nach einem gemeinsamen Haus und geraten dann an einen sehr merkwürdigen Makler. Der wird hier gespielt von Jonathan Aris, der in der Rolle absolut aufgeht und der nimmt sie mit in eine Reihenhaussiedlung namens Yonda, wo jedes Haus wie das andere aussieht. Es gibt aber auch keinen Ausweg daraus. Der lässt sie nämlich nach Besichtigung eines Hauses alleine. Sie versuchen halt, diese Siedlung wieder zu verlassen, kommen aber nicht raus. Das liegt nicht daran, dass da jede Ecke wie die andere aussieht, sondern das hat halt eine weitläufigere Bedeutung, sag ich mal. Deshalb.
Ich erinnere mich an das Plakat, an das Kinoplakat. Ja. Und jetzt in Kombination mit dem Titel könnte ich es mir, glaube ich, fast schon denken.
Ja, natürlich. Und genau so ist das halt auch. Auf jeden Fall, was die Geschichte angeht, die da erzählt wird, mehr oder weniger, passiert dann noch Folgendes. Also sie richten sich dann halt ein, kriegen dann regelmäßig Essen, Proviant. Aber eines Tages steht dann halt auch ein Baby vor der Haustür mit der Aufschrift sozusagen, mit der Aufforderung, zieht das Kind auf und werdet erlöst.
Aha.
Ne? Und jetzt kann man sich auch schon denken, was die Metapher sein könnte. Theoretisch mutet die Beschreibung der Inhaltsangabe schon, klingt ein bisschen creepy, ne? Klingt auf jeden Fall auch schon ein bisschen nach einem Horrorfilm.
Also die Besetzung ist erstmal stark und die Idee klingt auch ziemlich cool. Ich glaube, der Alper von Cinema Strikes Back fand den auch ziemlich gut. Konnte gar nicht verstehen, dass so viele den schlecht finden. Woran liegt's denn?
Zunächst einmal, der ist überaus stylisch inszeniert. Der ist optisch sehr reizvoll, ähnlich wie ein Film, zu dem wir später noch kommen, dem Little Joe.
Ja.
Ist eine sehr abstrakte Satire geworden. Es hat ein böses Ende. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen an einen Werbeklick erinnert, den es vor ein paar Jahren mal gab. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich weiß auch nicht mehr, wofür das war, aber da lag eine Frau auf dem Tisch, gebärt ein Kind. Das fliegt dann durch das Fenster in den Himmel, altert im Himmel und fällt dann letztendlich letztendlich in sein eigenes Grab.
Kann ich mich nicht dran erinnern, nee.
Daran hat mich das so ein bisschen erinnert, weil es auch so ein bisschen so den Kreislauf eines langweiligen, genormten, vorbestimmten, wohlmöglich fern jeglicher Kontrolle gelegten Lebens. Der Film ist aber halt auch sehr schnell vorhersehbar. Also man weiß halt sehr schnell, wohin der sich bewegt. Er überzeugt halt mit seiner Inszenierung, er überzeugt mit seinen Darstellern, aber die Aussage, die er letztlich trifft, ist mir dann doch zu wenig. Er hat halt auch so im zweiten Akt hängt er so ein bisschen durch. Da ist er repetitiv und teilweise auch ein bisschen langweilig in dem, was er erzählt. Weil es geht hier im Prinzip, wie ich das schon angedeutet habe, die Horrorvorstellung von einem immer gleichen Alltag, gefangen sein in einer Spießergesellschaft, in der man halt vielleicht auch handlungsunfähig ist und halt der Horror vor einem genormten Leben. Das war optisch, wie gesagt, sehr reizvoll inszeniert, aber im Endeffekt hat mir halt dieser Gedanke, diese Metapher, wäre da irgendwie nicht gereicht.
Okay. Bist du bereit oder nicht für den nächsten Film?
I'm ready. Are you?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ach so, ja, das ist ja schade, weil ich habe den tatsächlich auch nicht auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, sondern ich habe den tatsächlich vorher in der Sneak im Kino schauen können. Der ist auch im Fresh Blood Contest gelaufen. Das ist der Ready or Not, der im Deutschen einen hervorragenden Untertitel erhalten hat. Auf die Plätze, fertig, tot!
Wahnsinn. Das erinnert mich immer an diese Zusatztitel aus den 90ern irgendwie.
Ja, der geilste war damals, fand ich, hat fast zwei abgewichste Profis.
Ja, und vor allem bei uns, bei uns im Kino, ne? Also in dem Kino, in dem du noch arbeitest, in dem haben wir früher ja zusammengearbeitet. Und da gab es ja früher noch so Röhrenfernseher und die hatten nur so eine bestimmte Zeichenanzahl. Und dann stand da so für die Besucher sichtbar immer nur Hot Fuzz, zwei abgewichste. Weil der Rest nicht mehr angezeigt werden konnte. Ja, es war ein bisschen, hat für ein paar Lacher gesorgt, ja.
Ja, das ist ein ziemlich guter Film.
Der Hot Fuzz auf jeden Fall, ja.
Achso, der Hot Fuzz sowieso, aber der Ready or Not ist eine sehr unterhaltsame, trashige Horrorsatire.
Der läuft ja jetzt auch aktuell schon im Kino.
Ja, aber ich habe ihn auf jeden Fall schon davor sehen können, wie gesagt, in der Sneak. Die Geschichte ist auch ganz schnell kurz erzählt. Wir haben auch hier ein junges, verliebtes Pärchen, die wollen sich vermählen, tun sie auch. Und die Grace, die wird hier von der tatsächlich in der Rolle sehr aufgehenden Samara Weaving gespielt. Die muss sich halt sozusagen vor der Familie beweisen. Und um sozusagen der Familie beitreten zu dürfen, muss sie an einem Ritual teilnehmen. Und das Ritual besteht halt darin, an einem Spiel teilzunehmen. Halt unter anderem auch daran, dass die Familie durch Produktion von Spielen zu großem Reichtum gekommen ist.
Das sind so Brettspieldynastien oder so, ne? Habe ich mal gelesen. Sowas wie MB oder so in Deutschland. Oder Ravensburger oder so.
Genau. Das Ganze passiert dann halt zufällig. Ja, sie muss halt Verstecken spielen. Ne? Und dann heißt halt die Regel, Braut versteckt sich, alle Familienmitglieder suchen sie und wenn sie sie finden, sollen sie sie töten.
Was? Ja. Was ist denn da los?
Ja, ist also ein blutiges Hide and Seek.
Ja, und an sowas hast du Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Das liegt auch tatsächlich vornehmlich an der Protagonistin. Nicht nur, dass die gut durch Samara Weaving, die mich dann auch so ein bisschen an Margot Robbie phänotypisch erinnert, was schon mal von Vorteil ist, liegt.
Findest du hot, ne?
Schon. Das liegt vor allem auch so an der Figur, die sie spielt. Anfänglich denkst du halt, hübsches Püppchen.
Also es liegt nicht nur an der Figur, die sie hat, sondern auch an der Figur, die sie spielt.
Genau.
Super.
Sie ist halt nicht nur dieses Püppchen, sondern sie kennt halt den Ernst der Lage und weiß sich dann halt auch zu helfen und übernimmt halt irgendwann auch selber das Ruder.
Emanzipiert sich quasi.
Genau. Die Figuren sind hier teilweise ein bisschen überzeichnet, auch so ein bisschen karikiert. Manche wirken ein bisschen klischeehaft. Aber das Ganze ist halt ein sehr spaßiges und blutiges Hide-and-Seek-Spiel, was echt Spaß macht. Der Trailer war damals so ein bisschen irreführend. Der hat Horrorelemente, ne? Es geht blutig zur Sache, aber der ist halt hauptsächlich eine Satire, weil er halt versucht, beziehungsweise weil er die Institution der Ehe so ein bisschen satirisch angreift, beziehungsweise ergründet. Er hat ein super Tempo. Der verschwendet kaum Zeit, hat auch ein gutes Timing, gutes Pacing, hat ein paar coole Überraschungen auf Lager und auch Wendungen. Der kann vor allem halt auch mit ein paar sehr coolen, makabren und lustigen Todesarten auftrumpfen. Hat hin und wieder einen ganz sympathischen Trash-Charme, schafft aber trotzdem so den Spagat zwischen schwarzhumoriger Unterhaltung und Ernsthaftigkeit in den Horrorelementen und in der Brutalität. Das war tatsächlich ein Film, der mir ziemlich viel Spaß bereitet hat. Und das ist auf jeden Fall so einen Film, den ich jetzt nicht flächendeckend, weil das sind tatsächlich, die Filmemacher haben jetzt hauptsächlich Erfahrung in Kurzfilmen gesammelt, so die haben Segmente für Southbound beispielsweise gemacht oder VHS und das ist dann, meine ich, auch ihr erster Langfilm. Aber dennoch schaffen sie es, die Zeit von 95 Minuten nicht langweilig werden zu lassen.
Na, Humor und Mord, da bin ich dabei. Ich wollte ihn auch gucken, ich habe es bisher leider nicht geschafft.
Ja, das wirst du nachholen können.
Ja. Danach lief Romulus und Remus und zwar im lateinischen Original mit englischen Untertiteln. Also englische Untertitel sind nicht das Problem, aber Latein, da habe ich mir gedacht, nee, das hat mich zu sehr an unseren Lateinlehrer Herr Langut erinnert.
Kenner Schmunzeln.
Kenner Schmunzeln an der Stelle und ich stand zwischen bei ihm immer so zwischen 4 und 5. Ich habe Latein gehasst, deswegen habe ich den nicht angeguckt.
Und dann hast du gesagt, Carpe Diem, trink ein Bier.
Nee, ich habe gesagt, Carpe Noctem, das war ja schon nachts.
Das stimmt.
Da, okay, dafür, dass ich nicht so gut Latein kann, weiß ich trotzdem, dass es Carpe Noctem, nutze die Nacht heißt. Ja, da haben wir ja viel Bier getrunken mit dem Freddy. Und am nächsten Tag warst du schon um 12 Uhr wieder auf der Matte und hast dir angeguckt Into the Dark. Das ist eine Serie.
Genau, und wieso?
Weiß ich nicht, wenn du nichts zu tun hast, weil die Kirche schon zu Ende war oder was am Sonntag, weiß ich nicht.
Die Kirche, da war ich um 11 Uhr schon raus. Nee, das gab kostenlosen Eintritt.
Ach so, stimmt, ja, steht ja hier auch. Da bist du dabei.
Das ist eine Episode einer Anthologieserie, die auf einem Pay-TV-Sender veröffentlicht wird in Deutschland. Es ist eine mittlere Episode, die ist auch im Dezember in den USA ausgestrahlt worden, weil das Thema Silvester ist. Die Folge heißt New Year, New You. Jede Folge handelt einen Tag in diesem Monat halt ab und da ist das halt in dem Fall Silvester.
Feiertage sind das doch immer, oder nicht?
Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir hier eine Clique von früheren Freundinnen, die sich jetzt natürlich weniger sehen, weil sie Jobs haben etc. Und da ist halt auch eine Influencerin drin, die Danielle. Und die treffen sich halt traditionsmäßig irgendwie halt zu Silvester. Da verfolgen halt ein paar Figuren Absichten, die wir halt zuerst nicht sehen. Und da geht es halt da im Prinzip darum, die dunkle Vergangenheit der Influencerin aufzudecken. Diese Serie, diese Folge war tatsächlich ein Beispiel dafür, dass nicht alle Geschichten Spielfilmlängen tauglich sind. Es wäre tatsächlich eine ganz coole Kurzgeschichte gewesen. Das Ganze beginnt sehr behäbig, teilweise etwas schleppend, wird zwar zunehmend spannender, kann aber leider selten bis gar nicht überraschen. Auch wenn es dann im letzten Drittel so ein bisschen brutaler wird, konnte mich diese Folge nur mäßig überzeugen. Spielt zwar ganz nett mit Themen wie Eifersucht, weiblicher Rivalität, bringt das Ganze dann aber zu einem sehr extremen Ende, was ich etwas sehr unglaubwürdig fand. Besonders wenn die dunkle Vergangenheit von ihr aufgedeckt wird, wirkt das halt alles sehr übertrieben. Aber dafür muss man halt sagen, dass die Besetzung durch die Millennials hier ziemlich glänzt. Da ist, glaube ich, auch ein Model dabei. Hier ist Suki Waterhouse.
Ach ja, die kenne ich nicht.
Ja, das war mir fast klar. Die habe ich auch nicht gekannt. Also doch, wenn du die siehst, dann wirst du die wirst du irgendwo schon mal auf dem Plakat oder so gesehen haben. Meine ich zumindest. Aber die Damen sind halt auch schon so ein bisschen Vorbote dafür, dass das halt, dass wir nicht unbedingt das richtige Zielpublikum sind. Aber es bleibt die Hoffnung, weil ich meine, der Marco Erdmann hatte mir gesagt, ich glaube, der hatte die Serie zum Großteil gesehen.
Der Marco Erdmann hat schon alles gesehen. Der weiß immer alles und kennt immer alles. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint.
Okay, ja, aber das ist ja in dem Fall ganz gut, weil er meinte, es ist eine durchschnittliche Folge und das steigert natürlich die Hoffnung, dass viele andere Folgen dann halt auch deutlich besser abliefern.
Ja, der meinte, dass die anderen auf jeden Fall viel besser sind. Ja, danach wurden wir Zeuge, und zwar wieder gemeinsam Zeuge eines südkoreanischen Films,
ja,
der passenderweise The Witness heißt. Um 13:45 Uhr, da war ich dann auch wieder wach und am Start. Und der Film fängt echt richtig cool an. Der hat eine richtig coole Grundidee. Und zwar geht es um so einen Typen, ganz normaler Arbeiter, der in so einer biederen Nachbarschaft wohnt, in Südkorea halt. Und er kommt nachts nach Hause, betrunken, und wird Zeuge eines Mordes, der ungeplanterweise bei denen im Innenhof stattfindet. Und er ist der Einzige, aber einer der wenigen, die halt diesen Mord beobachtet haben. Der Mörder hatte auch einen guten Blick auf ihn, weiß also, wie er aussieht und weiß, wo er wohnt. Die Polizei ermittelt natürlich und dann geht es darum, die Polizei braucht natürlich Hinweise, um diesen, das ist ein ziemlich abgefahrener Serienkiller, um den irgendwie zu bekommen. Danach wird der Film auch schon wieder ein bisschen komisch. fand ich irgendwie, weil er rückt halt nicht mehr der Sprache raus. Er will halt sich und seine Familie schützen. Kommt auch irgendwie in Kontakt mit dem Killer und will ihm auch immer sagen von wegen so, ey komm, nee, ich halt die Fresse und so, ne? Also lass meine Familie damit in Ruhe. Aber es kommt zu immer mehr Situationen, dass auch der leitende Inspektor oder was auch immer ist, also leitende Beamte, ihn halt so sehr damit konfrontiert, dass er sagt so, ey, sie wissen doch was. Ich hab das doch hier jetzt, ne? Ich weiß, dass sie da irgendwas wissen, dass sie uns helfen können. Ne? Wir können den dann finden. Und er macht seine Fresse einfach nicht auf. Peter, was sagst du zu dem Film?
Das ist tatsächlich auch einer meiner größeren Kritikpunkte, dass ich sein Handeln teilweise nicht als nachvollziehbar, zumindest halt als wenig nachvollziehbar erachte.
Also am Anfang geht's noch. Am Anfang ist das noch alles, ergibt das auch noch Sinn. Und da ist es wirklich noch nachzuvollziehen. Aber später, da denkt man nur so, Alter, also jetzt sag ihm das doch einfach mal, ne?
Später kommt ja noch ein Argument. Darin kann man halt auch einen der sozialkritischen Botschaften, die der Film so ein bisschen versucht zu zeigen, zu formulieren, kommt da zur Geltung, denn er wohnt ja in einem Wohnkomplex. Ja. Und Nachbarn äußern sich in der Hinsicht allein schon durch den Vorfall, dass jemand auf dem Parkplatz vor dem Gebäude halt umgebracht wurde, den Marktwert dieses Wohnkomplexes deutlich senkt.
Ja, das ist so eine harsche Kritik an der biederen Gesellschaft in Südkorea, wo es halt wirklich um diesen, es ist ja ähnlich wie, also in Hongkong ist es ja noch schlimmer, dass da irgendwie Wohnraum unfassbar wertvoll ist und in Südkorea ist es aber auch schon ähnlich. Die wollen das halt dann nicht sagen, weil die sagen so, ja nee, das ist auch schlecht für die, also hier für unsere Nachbarschaft und was sollen die Leute denken? Ja. Ne, das kennen wir hier in Deutschland ja auch, ne, was sollen die Nachbarn sagen?
Ja.
Also diese Kritikpunkte kann ich auch verstehen, die finde ich auch ganz gut, die sind auch schön herausgearbeitet, weiß ich nicht, aber dargestellt vielleicht, aber der Film baut halt irgendwie so ab mit der fortschreitenden Laufzeit.
Es ist schon eine Eigendynamik, die sich da entwickelt, aber die ist dann schon ein bisschen konstruiert, weil die Entscheidung von ihm halt wirklich immer weniger nachvollziehbar wird. Ja. Er zögert ja immer alles unnötig hinaus, verkompliziert alles, macht alles nur noch schlimmer und das Ganze endet ja dann tatsächlich in einer Katastrophe. Das fand ich dann auch sinnbildlich, ist das zwar passend, wie das Ganze umgesetzt wurde,
absolut,
aber fand ich dann schon ein bisschen übertrieben, muss ich gestehen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, ja, bildlich wie die Faust aufs Auge, aber halt auch extrem kitschig dann irgendwie. Das ist häufiger bei südkoreanischen Beiträgen mal zu finden. Also das ist so ein Film, der fängt super stark an und wird dann hinten raus echt nervig. Ja, fand ich wirklich dann insgesamt sehr medium.
Okay, durchschnittlich. Ja,
ja. Weil am Ende nervt er halt tierisch. Und apropos Filme, die nerven. Der nächste Film.
Ja, definitiv.
Ist so eine Sache, da möchte ich kurz noch was zu erklären. Also eigentlich wollte ich da Sushi essen gehen. Also wir wollten dann Sushi essen gehen.
Ja.
Und dann waren aber die Jungs von Cinema Strikes Back da und dann haben Alper und Marius gesagt, aber guck mal, der sieht so geil aus und guck mal hier, so stylisch, artsy-fartsy und so. Und der ist auch das Centerpiece. Das war die Sache, weil Centerpiece ist meistens so ein bisschen polarisierend beim Fantasy-Filmfest. Und ich hatte eigentlich so gar kein Interesse an dem Film. Dann haben die mich aber, naja, belabert will ich jetzt nicht sagen, ich kann ja die Entscheidung selbst fassen. Aber dann habe ich gedacht, ach komm, haben sie recht und warum, ich nehme noch einen mit, den kann man schön im Podcast besprechen. Im Nachhinein hat sich der Alper bei mir entschuldigt, dass er mich überzeugt hat. Ich muss sagen, kurz nach dem Film, weil ich wollte den echt unbedingt mögen. Und ich fand so diese überstilisierte Inszenierung hat mir eigentlich gut gefallen. Und diese 70er-Jahre-Flair hat mir gefallen. Das Problem ist nur, je länger ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, der Film ist eigentlich echte Grütze.
Ja, definitiv.
Weil der auch extrem nervig ist. Im Prinzip ist es, die Körperfresser kommen.
Ja, und zwar leblos. Das ist eine leblose Kopie davon.
Ja, und es ist aber wirklich auch nur genau das.
Ja.
Aber halt so als Arzi-Fazi so interpretiert, in sehr stoischen Bildern. Es geht ja darum, dass da so eine Dame, die halt in so einem Labor arbeitet, die arbeitet mit so Pflanzen. Und diese Pflanze soll glücklich machen. Das Thema ist halt irgendwie Glück. Also anstatt, dass irgendwie Menschen von anderen Wesen befallen werden, werden sie angeblich durch diese Pflanzen gesteuert. Später wird nochmal diese Frage aufgeworfen, waren sie vielleicht nicht doch vorher schon glücklich oder nicht oder hin und her oder hatte das alles überhaupt einen Effekt?
Ja.
Das war ganz nett, aber letztlich ist es die Körperfresser kommen. Es gab so Kameraeinstellungen, da hat man wirklich nur gemerkt, so die wollen jetzt irgendwas Abgefahrenes machen. Da sieht man so zwei Leute, einen rechts, einen links, die reden miteinander und die Kamera zoomt so langsam in die Mitte, bis irgendwann rechts und links die Figuren verschwinden. Und dann habe ich auch gedacht, so, Okay, ist jetzt irgendwie interessant, aber was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Das ist doch jetzt totaler Kappes. Weil die Sache ist, dann siehst du irgendwann nur noch die Gardine. Also sorry, das ist aber 101, ne? Also zeig auf der Kamera zeig im Bild, in deinem Frame, was wichtig ist für den Zuschauer.
Ja, und vielleicht war der Vorhang wichtig.
Nein, war halt nicht. Scheißdreck war der wichtig. Überhaupt nicht wichtig. Und dann diese Musik dabei. Das war ja so ganz
fantastisch.
Experimentelle, asiatische, also ja, waren genau. So asiatische Klänge, aber mit großartig. So komischen Trommeln. Oh, das war ultra nervig. Ja. Und das kam sehr häufig, dieses Thema in Anführungszeichen. Okay, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Peter, regst du dich noch weiter auf?
Ja. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Anfänglich, da war ich so ein bisschen, jetzt nicht gerade fasziniert, aber die Bild- und Farbkomposition, die waren schon interessant, die waren schon gut, die waren harmonisch. Jetzt nicht unbedingt mit dem, was da eventuell erzählt werden wollte, darauf abgestimmt, aber das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Gut, es gab ein paar sehr ausgefallene, schwer nachvollziehbare Kameraarbeiten etc. Der Soundtrack war unfassbar nervig und das ist halt lächerlichweise damit halt versucht haben, eine Bedrohung aufzubauen, die es eigentlich überhaupt nicht gibt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich versucht haben. Ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt bewusst waren, was sie wirklich wollten.
Ja, aber im Endeffekt haben sie halt irgendwie versucht, Spannung aufzubauen. Aber das wird halt irgendwie, die Spannung wird immer nur suggeriert. Und des Weiteren habe ich das Gefühl, dass dieser ganze Film, dass der sich als große Kunst versteht und es aber eigentlich überhaupt nicht ist.
Ja, der ist schon besonders und zwar besonders scheiße. Und ja. Das muss man an der Stelle so sagen. Auch wenn mir jetzt wieder Arroganz vorgeworfen wird, ist mir scheißegal. Regie hat geführt Jessica Hausner. Ich habe kurz mal nachgelesen im Vorfeld, das ist eine Österreicherin. Also die kommt aus einer Kunstfamilie. Deren Filme finden, glaube ich, nur auf Festivals statt. Und da kann man merken, dass die halt keine Verbindung hat zu anderen Künstlern oder Werken oder so. Die lebt, glaube ich, auf einem ganz anderen Planeten. Auf jeden Fall in einer ganz anderen Welt. Ist ja also generell nicht schlimm, aber ich möchte keinen weiteren Film von dieser Person sehen.
Da hatten wir ja tatsächlich Glück, dass wir danach ein Porno gucken konnten.
Ja, zumindest ist ein Film, der Porno heißt.
Leider war der Titel etwas irreführend.
Er war komplett irreführend.
Der Titel war aber tatsächlich für mich schon das Hauptargument, in diesen Film reinzugehen. Neben der Tatsache, dass es um bibeltreue Teenager in einem Kleinstadtkino geht.
Den Peter kann man leicht kriegen. Du wärst auch so, hier wird der Coyote bei Roadrunner, ne? Wenn er so die Straße auf die Wand malt, würdest du auch dagegen laufen, oder was?
Ja, klar.
Ja, nee, ich kann es verstehen. Also war ich ja auch dabei. Ne? Fantasy-Filmfest und dann läuft ein Film, der Porno heißt. Das ist ein No-Brainer, dass man da reingeht. Das ist ja völlig klar. Ja. Zumal das auch noch ein Horrorfilm sein soll.
Ist leider aber nicht ist.
So, kann man schon als Horrorfilm klassifizieren. Als guten Horrorfilm würde ich ihn jetzt nicht klassifizieren.
Okay, ich würde ihn als Horrorkomödie bezeichnen.
Ja gut, stimmt. Der war auch also er sollte lustig sein, ne?
Genau, sollte lustig sein. Es gab eine lustige Figur, das war der Projektionist, der noch hier mit 35mm Rollen gearbeitet hat, aber ansonsten waren die Figuren alle so nervig und so bescheuert und so unausgearbeitet,
gegoren.
Genau.
Der Marco Erdmann hat sich sehr erinnert gefühlt. Also er meinte, dieser Projektionist, das bin ich vor 20 Jahren.
Ach.
Auch mit dem Straight Edge und so, ne? Du hast ja schon gesagt, das sind so bibeltreue Christen, die irgendwie da dieses Kino leiten. Also ähnlich wie bei euch wahrscheinlich im Kinopolis.
Ja. Und in nomines Patres.
Genau, und das ist ein kleines Kino, haben zwei Säle, ist auch scheißegal. Es geht darum, dass die Mitarbeiter dürfen sich einen Film aussuchen, den sie gucken.
Nach Feierabend.
Nach Feierabend, genau. Und durch irgendeinen bescheuerten Zufall finden die eine Tür, die sehr schlecht versteckt ist, muss ich das so nochmal sagen, die in so einen Keller führt und da sind dann halt irgendwie die verbotenen Filme. Das ist auch noch so ein zweites Kino irgendwie. Und da finden sie eine Filmrolle, die halt von einem Succubus, das ist ein Sexdämon, besessen ist. Und natürlich wollen sie den Film gucken und gucken auch. Und da ist dann eine Frau mit schönen großen Brüsten, das muss man schon sagen, habe ich gerne gesehen, wenn die aufgetreten ist. Und dann wird das alles verflucht. Und da müssen die den Dämon bekämpfen. Das ist die Handlung. Da wird es ein bisschen blutig und es gibt eine Szene, die allen so auf den Sack gegangen ist.
Ja, definitiv.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Peter, willst du erläutern, worum es da geht?
Weiß nicht, ob ich das möchte. Ist das ein jugendfreier Podcast?
Noch nie gewesen, Peter.
Okay, gut. Dann Eier. Hoden! Genitalien explodieren! Und zwar hält die Kamera krass drauf. Man sieht leider tatsächlich sehr explizit, wie das Gemächt einer der Figuren, der im Prinzip vor unseren Augen explodiert. Und dann versucht einer der Kollegen mit den Schnürsenkeln Blut zu stillen. Also das abzubinden.
Ich weiß, dass alle um mich herum das als die schlimmste Szene empfunden haben in dem Film. Ich muss sagen, ich fand es die lustigste Szene.
Die war lustig, aber die war auch schlimm.
Ja, ja, also das hat schon gezogen. Wenn die haben ja wirklich die Hoden, also der Hodensack ist wirklich geplatzt, aufgefetzt. Ja. Und man hat es gesehen und die haben dann da die Hoden da rum irgendwie mit denen hantiert. Aber ich muss schon lachen, wenn ich drüber nachdenke. Das hat schon Spaß gemacht, aber der Rest, ich muss sagen, der Humor hat für mich null funktioniert. Die Splatter-Szenen waren zu wenig und er hat mich sehr stark an so 90er-Jahre-Film erinnert.
Ja,
ja, so eine schlechte Variante von Die Killerhand oder so. Ja. Ne? Also so optisch war das so in die Richtung, aber nicht ansatzweise so gut.
Die Figuren bleiben viel zu vage, viel zu uninteressant. Schlechter Slapstick. Erzählt im Endeffekt auch, finde ich, keine so richtig interessante Geschichte. Und er weiß auch gar nicht so wirklich, was er mit seinen Figuren anstellen soll. Wie er die wohin bringen möchte. Wir haben keine Dynamik, keine Figurenentwicklung. Und tatsächlich ist das wirkliche Highlight neben der Explosion der Hoden...
Ich muss jedes Mal lachen.
Sind tatsächlich die Brüste der Sexdämonin.
Ja, also 2 von 10 Punkten nur für die Brüste.
Richtig. Und kommen 2 für die Hoden.
Ja, also schon, oh, aber 4 von, ja, okay, 4 von 10 kann man ihm schon irgendwie geben.
Ja, kann man schon, ja.
Aber du hast es richtig gesagt, so, die wussten nicht wohin und die Figuren latschen, die teilen sich da auf. Und ich muss sagen, der Film geht 98 Minuten, der hat sich viel länger angefühlt. Der hat so oft auf der Stelle, ist ja auf der Stelle getreten, das war zu langweilig. Aber der nächste Film war dafür ein Highlight.
Da bist du ja schön tief getaucht, oder?
Ja, ich bin erstmal tief getaucht, um diesen Joke zu machen. Es war ein Highlight, das ist ein Film mit Haien. Und da habe ich ja schon angekündigt, dass ich mir den angucke. In einer der letzten Folgen habe ich ja 47 Meters Down besprochen. Und jetzt lief der zweite Teil auf dem Fantasy Filmfest. Und zwar sollte ursprünglich 48 Meters heißen, aber er ist jetzt 47 Meters Down Uncaged. Ich versuche es relativ kurz zu halten. Es war wirklich das Highlight des Tages. Oder eins der Highlights, weil die Filme davor, also die haben ja nicht wirklich Spaß gebracht. Aber der Film, der macht Spaß. Neben einigen anderen spielt hier die Tochter von Jamie Foxx mit und eine der Töchter von Sylvester Stallone. Die machen auch ihre Aufgabe ganz okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Film, bei dem man das Gehirn am besten komplett ausschaltet. Alles, was man über Haie eventuell weiß, und ich weiß natürlich als Hai-Fan sehr viel, das muss man alles komplett an die Seite fahren. Das muss man wirklich also komplett ignorieren. Und dann hat man richtig Spaß mit dem Film.
Also im Prinzip wie bei dem ersten auch.
Ja, aber besser. Also unterhaltsamer.
Ach, echt?
Weil der hier hat, also besonders 2 Set-Pieces, die es mir sehr angetan haben, will ich jetzt nicht zu viel sagen, besonders am Ende hat der Film eine richtig coole Idee. Da habe ich wirklich laut gelacht. Und der hat noch eine schöne Anspielung an Der Weiße Hai und eine schöne Anspielung an Deep Blue Sea. Beide habe ich auch genau vorausgesagt. Also ich saß neben Marco Erdmann. Ich habe wirklich eigentlich mit einem rübergebeugt. Ich so, ey, gleich kommt hier Szene XY aus Der Weiße Hai. Ne? Und er nickt nur so von wegen, muss kommen. Und 2 Sekunden später, I shit you not, kam diese Szene. Und dann auch eine Szene von Deep Blue Sea. Also es ist so, dass eine Person sehr viel Exposition von sich gibt.
Ja, ich weiß sofort. Hättest das doch nicht mal sagen müssen. Ich hätte sofort gewusst, welche Szene da.
Ja, es ist halt die ikonischste Szene aus.
Ja, ja, genau.
Ja, das ist schon die ikonischste Szene. Diese Figur gibt halt so Informationen preis. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, ey, warte mal, das sind die Informationen, die alle anderen brauchen. Und du bist jetzt unwichtig. Und ich so, ah, warte mal, kommt jetzt die Szene? Und genau das ist dann eingetroffen.
Ja, cool.
Der macht Laune. Aber also, wie gesagt, am Ende, ich hätte mir genau wie beim ersten Teil, sag mal so, es gab die Option, ein etwas positiveres Ende zu machen oder ein negatives Ende. Aber ich hätte mir gewünscht, genau wie beim ersten Teil, dass man sich für das negative Ende entscheidet. Das hätte ich auch viel lustiger gefunden. Dazu muss ich sagen, mein Humor ist halt sehr düster. Mein Humor ist so schwarz, der pflückt Baumwolle, das muss man wirklich mal sagen. Der Fairheit halber, also für die neuen Hörer. Ich hätte da wirklich laut gelacht, aber ich glaube nicht, dass das so gut zu vermarkten gewesen wäre.
Dein lautes Lachen.
Das auch. Mein düsteres Lachen. So.
Ja, okay.
So, der Abschlussfilm des Tages war Riot Girls.
Korrekt.
Und ich hätte beinahe wieder was Fieses gesagt. Ich hätte beinahe gesagt, das ist so ein Lesbe-Film.
Ja, ist er ja quasi auch.
Ja, das ist... Ja, es klingt halt nur so abwertend, ist überhaupt nicht so gemeint. Der ist echt ganz cool. Ist ein Film von der Regisseurin und ich glaube auch alle Leute, die irgendwas Technisches oder sonst irgendwie zu tun haben, sind alles Damen. Und es geht darum, dass irgendwie die Erwachsene sind ausgestorben. Das ist irgend so eine komische Postapokalypse, die da stattfindet. Auf jeden Fall, die Erwachsenen sind tot und jetzt leben nur noch die Jugendlichen. Und diese ganze Welt der Jugendlichen, die halt hauptsächlich irgendwie in, ist das Highschool, College? Ich weiß nicht, Highschool, glaube ich. Ne?
Highschool, ja, genau.
Dieses Highschool-Leben ist dann halt auch so das Leben, was die dann halt da jetzt leben. Ne? Also so, es gibt die Nerds, es gibt die Sportleute hier, die Jocks und so. Ne? Es gibt die Schönen und so wird das halt aufgeteilt. Und das ist halt jetzt, das sind so diese neuen Regeln, in der jetzt diese Welt stattfindet. Und die Hauptfiguren sind halt, ist halt ein Pärchen, es sind zwei Mädels und die müssen dann halt so einen Typen retten. Finde ich mal sehr schön, dass das mal umgedreht wird. Nicht so dieses Damsel in Distress, sondern muss halt mal ein Typ gerettet werden. Der wird nämlich von den Sportlern, von den Jocks wird er nämlich gefangen und die repräsentieren halt auch so dieses so White Male Privilege Ding. Und das andere Team, also das ist so die West Side und das Team, für das wir natürlich mitfiebern, die East Side. Also das ist auch so, könnte auch so ein Rapper-Film sein eigentlich.
Ja, richtig.
So in den 90ern. So. Tupac gegen Biggie oder so. Naja, und auf jeden Fall müssen die den halt dann retten. Und der Film ist durchaus unterhaltsam. Der hat so einen Comic-Stil. Also zwischendurch werden immer so Comic-Panels eingeblendet, in denen die sich so bewegen. Der hat teilweise ziemlich brutale Szenen, die so verteilt sind über den ganzen Film. Und hat ein ziemlich cooles Finale. Und ich finde es wirklich schön, dass man halt, das habe ich mich immer mal gefragt, oder ich habe mich gewundert, wann das mal passiert. Es gibt natürlich das Gay-Cinema, ne? Also es gibt schwules Kino, homosexuelles Kino. Da gibt es ja auch im Elektromärkten gibt es ja so, auch wenn man in der Filmabteilung gibt es ja häufig so Ecken, wo dann halt schwules Kino ist. Also zumindest in Köln gibt es das häufiger. Aber ich habe mich immer gefragt, so, warum macht man das denn nicht in, normal klingt jetzt blöd, aber halt in so Filmen, die was größer sind oder die für so ein breiteres Publikum sind. Warum packt man nicht, da sind ja Homosexuelle heutzutage meistens eher so die Nebenrollen, ne? Oder es wird mal so erwähnt von wegen so, ach ja, übrigens, er hat einen Freund oder sie hat eine Freundin oder so. Das sind meistens die Nebenfiguren. Und hier hat mir das echt gut gefallen, dass das halt so die Hauptfiguren sind. Und das Schönste ist, dass das halt auch nicht die ganze Zeit so platt getreten wird.
Ja, das wird sehr, sehr sanft angestrichen. Kommt ja auch erst, sag ich mal, im Laufe des Films schimmert das ja durch, dass die beiden mehr sind als nur Freundinnen.
Ja, okay, stimmt. Aber der Film hat halt die ganze Zeit diesen LGBTQ-Vibe auf jeden Fall.
Ja. Ansonsten reitet er ja auch schön auf dieser Retrowelle. Homagiert hier große Vorbilder wie Class of 1984 oder The Warriors.
Ah, absolut.
Mir hat hier auch das Comic Esker hat mir auch ganz gut gefallen. Ich fand, der hatte wohldosierte Action. Der hatte ein paar sehr coole Gewaltspitzen. Der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand auch diesen Klassenkampf ganz interessant. Das hattest du eben angesprochen, dass es im Prinzip wirklich um diese weißen Männer gegen aufgeklärte Frauen im Prinzip geht.
Ja, und das halt nicht so, ja, wie soll ich sagen, halt nicht so auf so eine hysterische Art. Ist ja häufiger mal so, dass das dann eher so ein bisschen plakativ gemacht wird. Und hier ist das einfach cool eingebunden. Ja, und dieses 80er-Flair, das kommt auf jeden Fall stimmiger rüber als bei vielen anderen Filmen, die das einfach gerne machen würden. Das war auf jeden Fall der letzte Film dieses Tages. Und von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung, ne? So wie ich rausgehört habe, bei dir ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Der war schon sehr unterhaltsam, sehr cool.
Ja. Und am nächsten Tag ging es direkt weiter mit einem Film, da ging es auch wieder um so reiche, junge Erwachsene in dem Fall. Das waren jetzt nicht mehr so Highschool-Schüler. Der Film heißt Harpoon. Ist ein kanadischer, sehr schwarzhumoriger Thriller. Und es geht hauptsächlich um drei Figuren. Es ist ein Pärchen und der beste Kumpel des Mannes kommt halt mit auf so ein Yacht-Turn. Und die sind alle total unsympathisch. Dann habe ich mir schon gedacht, so, meine Fresse, ey, mit euch soll ich jetzt hier mitfiebern? Ihr seid alles Arschlöcher. Euch würde ich mit dem Arsch nicht angucken, wenn ich euch irgendwo sehen würde, in irgendeiner Kneipe, in irgendeiner Cocktailbar, keine Ahnung. Aber das ist genau das Ding des Films. Das ist genau, darum geht's nämlich. Es entwickelt sich zwischen denen nämlich Konflikte. Weil da kommen so ein paar Geheimnisse raus, die ich natürlich nicht spoilere hier. Und das sorgt für sehr hitzige, nicht nur Debatten, das sorgt dafür, dass die von den besten Freunden und von Beziehungen und beste Freunde, dass die halt, das ist ja doch ein Spoiler, ne? Aber die werden zu Todfeinden. Und auf jeden Fall knallt es da richtig. Die gehen so ein paar Deals ein, weil die wissen ja, okay, wir müssen irgendwie jetzt hier klar miteinander kommen, weil ne, wir müssen auch irgendwie wieder zurückkommen und so und müssen das hier irgendwie alles überleben. Auch wenn man denen das nicht gönnt, teilweise. Und dann entledigen sie sich halt einiger Sachen und dann passieren durch ein paar Umstände kommen sie vielleicht doch nicht so einfach da wieder weg, wie sie gedacht haben. Der Film ist einfach nur geil. Der ist einfach sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Viel mehr darf man eigentlich dazu nicht sagen, weil man sonst zu viel vorwegnimmt.
Und hat vor allem auch eine sehr knackige Laufzeit.
Genau, der weiß ganz genau, wie lange man sowas treiben kann und wann halt ein Twist kommen muss, damit das halt nicht zu langweilig wird. Weil die natürlich auch bis auf der Yacht zwischendurch einfach rumhängen. Aber der hat viele gute Ideen, der wird nie langweilig und hat einen super geilen Gag am Schluss. Da freut man sich einfach, lacht laut und ist mit dem Film zufrieden. Empfehlung.
Cool. Ja, dann danke ich dir für dieses coole Feedback zu dem Film.
Ich weiß, was du damit vorhattest. Mit dieser Überleitung.
Genau, damit wollte ich zum nächsten Film überleiten, der im Deutschen auch so einen scheiß Nebentitel gekriegt hat. Sende oder stirb.
Ach Gott.
Ich war auch sehr überrascht, weil das in den im Heft steht das tatsächlich nicht drin, aber...
Ja, das stand wahrscheinlich vorher noch nicht fest, der Zusatztitel. Ja, der Film heißt halt Feedback.
Achso, ja, okay. Von einem Spanier, ne?
Ja, ist aber trotzdem ein US-Film.
Genau. Der Film, der hat mich tatsächlich so ein bisschen an The Guilty erinnert.
Ja, kann ich mir denken.
Ja, ne? War auch cooles dänisches Kammerspiel. Hier in dem Fall ist es eine Radiostation, die überfallen wird. Wir erleben hier einen Showhost, Jarvis Dolan, der wird hier gespielt von Eddie Marson, der zur Abwechslung mal eine Hauptrolle spielen darf, was ich sehr cool finde, weil der die Rolle tatsächlich der super ausfüllt. Auf jeden Fall, der hat nach ein bisschen Exposition geht er nachts auf Sendung und dann kommen halt plötzlich maskierte Einbrecher. Sein Tontechniker nehmen sie hostage und zwingen ihn dann dazu, in seiner eigenen Talkshow Grim Reality etwas aus seiner Vergangenheit bzw. aus der Vergangenheit eines seiner Kollegen zu erzählen. Ja, und das Ganze entwickelt sich tatsächlich, fand ich, zu einem sehr coolen, spannenden Kammerspiel. Es ist so ein cooles Katz-und-Maus-Spiel mit vielen Wendungen, wobei tatsächlich auch dann, sag ich mal, Allianzen entstehen, mal wieder sich aufbrechen. Das im Prinzip geht es hier dann auch die ganze Zeit um Machtspiele, ne? Wer hat das Ruder in der Hand? Und im Endeffekt geht es hier um das große Thema Wahrheit, Enthüllungen und im Endeffekt dann vielleicht sogar um das Thema Gerechtigkeit. Und auch
Verantwortung. Ne? Wie viel Verantwortung trägt man für, ne, etwas, was man vielleicht verheimlicht oder was man für jemand anderen tut, ne? Solche Sachen.
Genau.
Ja, der gefällt mir sehr gut, spielt auch Richard Brake mit, der auch in Three from Hell überzeugen konnte. Hier spielt er auch mit. Empfehlung, doch, der hat der Spaß bereitet, klingt jetzt, ist glaube ich das falsche Wort, weil der schon auch fies ist teilweise. Und auch die Gewalt, die ist halt sehr, die ist halt nicht so splattermäßig in dem Sinne, also dass man sich daran, genau, man freut sich nicht daran, sondern es ist halt unangenehm, es ist, also stellt Gewalt als das dar, was sie halt ist, was schrecklich ist, was man sich eigentlich nicht so gerne angucken möchte.
Mir hat tatsächlich auch das Farbspektrum, das er bedient, gefallen. Er hat ein sehr prächtiges Kolorit, fand ich. Sehr matte, kräftige Farben. Ansonsten fand ich, hatte der ein sehr gutes Sounddesign auch. Passt aber auch dann, weil das Ganze ja in einem Studio spielt. Und da das in einem Studio spielt, wir bewegen uns ansonsten eigentlich nicht viel außerhalb dieses geschlossenen Kreises, wird das dann halt auch zu einem klaustrophobischen Kammerspiel, was halt echt spannend inszeniert ist. Nur leider fand ich manchmal die Verbrecher ein wenig dumm.
Ja, da sind schon ein paar Sachen, wie du auch gesagt hast, ne, das ändert sich mal, Allianzen werden nur temporär geschlossen, da habe ich auch nicht immer verstanden, warum die sich jetzt umentschieden haben in manchen Situationen oder warum der eine dann doch das macht und danach dann doch nicht mehr. Das war für mich nicht immer ganz schlüssig. Insgesamt ist der halt schon cool. Wo du meinst, Sounddesign, das war gut oder der Sound war gut. Man sieht eine Sequenz, in dem einer Schlagzeug spielt, da fand ich den Sound nicht gut. Da habe ich vielleicht auch andere Vorstellungen. Also aus eigenen Erfahrungen aus dem Tonstudio.
Ja, okay.
Aber gut. Nicht super, also super gut fand ich ihn jetzt nicht, aber das Budget auf jeden Fall zielgerichtet eingesetzt. Ne, Kammerspiel gefällt mir ja sowieso meistens. Macht man auch häufig, weil man halt nicht so viel Kohle hat. Das hat hier sehr gut gepasst. Danach lief Three from Hell von Rob Zombie.
Da, ich glaube, da hast du tatsächlich schon eine Einzelreview auf unserem Filmfressen-Kanal
gemacht,
könnt
ihr hier
oder?
Bei YouTube, also wenn ihr das bei YouTube anhört, natürlich mal nachgucken. Da habe ich mich schon genug zu ausgelassen und habe auch einen Facebook-Post verfasst. Du hast ihn ja nicht gesehen.
Ja, werde ich auch erstmal, glaube ich, nicht tun.
Ja, zu Recht. Spoiler an der Stelle, zu Recht. Also wer es noch nicht gesehen hat, auf unserem Filmfressen-Kanal bei YouTube einfach mal reinschauen. Deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Und danach lief Dead Side, den hast du gesehen.
Genau. Ich denke mir, gehört auf das Fantasy-Filmfest jedes Jahr mindestens, also da rede ich jetzt nur vom großen Festival, nicht von den Nights, gehört auf jeden Fall ein verfickter Zombie-Film.
Sowas von.
Nur nicht so einer.
Schade.
Ich muss gestehen, ich hatte im Vorfeld schon die Befürchtung, dass das ein Lückenfüller ist. Und das hat sich leider so ein bisschen bewahrheitet. Also das ist echt ein Schund.
Ich habe die Prämisse gelesen und habe gedacht, coole Idee. Und dann habe ich aber in einem Review gelesen, dass diese Prämisse überhaupt nicht gut ausgespielt wird. Und habe gedacht, weil du nämlich meintest Lückenfüller, ne? Der Film lief aber leider um 23 Uhr. Da habe ich mir gedacht, da gehe ich lieber nach Hause. Und genau, und du sagst mir jetzt, warum das gut war, dass ich nach Hause gegangen bin.
Vor allem derjenige, der das geschrieben hat, hat vollkommen recht. Also der hat eine coole Prämisse, weil es geht hier darum, dass ein Mann, ein Blinder, Also ein Erblindeter wacht in der Zombie-Apokalypse auf. Parallel sehen wir dann noch eine schwangere Frau, Polizistin, und die durch Zufall, sag ich mal, kommen die zusammen und verbinden sich. Und das Gimmick der Blindheit, das fand ich halt, war die coole Prämisse, weil du bist ja schon in der Zombie-Apokalypse total am Arsch und dann bist du auch noch blind. Das wird nur leider überhaupt nicht ausgespielt oder gar sinnvoll genutzt. Leider.
Sehr schade.
Ja, absoluter Griff ins Klo. Das war mehr ein Dead Fuck. Trotz der eigentlich interessanten Ausgangssituation, wir haben echt schwache Schauspieler gehabt, die haben keine Identifikationsmöglichkeiten geboten. Die Zombies waren dürftig, kaum Gore, also zumindest erinnere ich mich an kaum Gore. Super vorhersehbar, von der ersten Sekunde bis zur letzten. Der ist nicht nur wenig spannend, der ist sogar teilweise echt richtig beschissen langweilig. Ich glaube tatsächlich, ich meine, ne, ich habe jetzt ja auch nicht alle gesehen, werden ja auch viele 50 Stück. Das war aber trotzdem mit Abstand der schwächste Beitrag, den ich gesehen habe. Und es kommen noch ein paar schwache Beiträge.
Wow, ja, das ist heftig. Der geht gar nicht so lang, ne? Der geht auch nur 89 Minuten.
Ja, genau. Das ist tatsächlich von einem Regisseur, von dem kenne ich nur einen Film. Das war Monster Brawl. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Da ging es um klassische Monster hier, Frankenstein, Mumie etc., die in einem Wrestling-Ring gegeneinander antreten.
Ja, ich habe gelesen davon, aber ich habe ihn nicht gesehen, ja.
Der war nicht cool, ne? Aber der war alles andere als scheiße. Also der hatte zumindest seine Momente und ein paar nette Ideen. Ne? Also, aber das war wirklich ein Rotz, so leid es mir tut.
Ja, sehr schade.
Ja, scheiß Abschluss für diesen Tag. Aber dann hat ja der nächste Tag auf jeden Fall gut angefangen.
Auf jeden Fall. Die Sache ist, jetzt sind wir schon fast bei der Hälfte angekommen, aber wir wollen natürlich nicht mit einem beschissenen Beitrag enden.
Richtig.
Sondern wir enden jetzt mal auf einer guten Note, wie man so schön sagt. Kann man das im Deutschen sagen? Es ist ein englischer Begriff, to end on a good note, ne? Aber naja, egal. Auf jeden Fall lief dann der Film A Good Woman is Hard to Find. Und da habe ich auch schon was geschrieben bei Deadline. Ich finde den sehr gut. Lief auch im Fresh Blood Award und hat natürlich von mir die Höchstwertung bekommen. Wie sieht's denn bei dir aus?
Von mir hat er nicht die Höchstwertung gekriegt, aber ich glaube, ich habe ihm eine 2 gegeben. Ich fand hier auch wieder tatsächlich die Hauptfigur, die Protagonistin. Die fand ich nicht nur gut besetzt, sondern fand ich auch die hat eine coole Entwicklung durchgemacht. Also, ne, es war jetzt keine Figur, mit der man sich identifizieren konnte, vor allem schon wegen des anderen Geschlechts nicht, aber das war eine Figur, die halt eine Entwicklung durchgemacht hat. Und die wurde hier von der guten Sarah Bolger gemimt, die damals mir schon in Emily als psychopathische Babysitterin aufgefallen ist.
Genau, da hat sie mitgespielt.
Das hat mir echt gefallen, was sie abgeliefert hat. Und abgesehen davon war auch der restliche Cast sehr homogen in diesem Film eingebettet. Im Prinzip ist der Film ja eine einzige Milieustudie, die aber auch hervorragend funktioniert.
Das kann man tatsächlich so sagen, ja.
Wir haben hier in der Hauptrolle haben wir halt eine alleinerziehende Witwe, die halt von Sarah Boyle gespielt wird, die nach der Ermordung ihres Mannes halt im Prinzip auf sich selbst gestellt ist. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall halt komplett abgebrochen und das Jugendamt steht halt gelegentlich vor der Tür, um halt zu gucken, ob sie die Erziehung und die Kinder halt im Griff hat, ob sie das halt bewältigt kriegt. Ja, dann kommt auf einmal ein Dealer in ihr Leben und mischt sozusagen ihr Leben komplett auf. Ich glaube, wollte da unterkommen, weil er gerade auf der Flucht war.
Genau, der hat Leute abgezogen, glaube ich, und der hat dann die Drogen, will er dann bei ihr verstecken in der Bude.
Genau.
Macht das auch und nutzt dann ihre Wohnung als regelmäßiges Versteck, weil ihm dann aufgefallen ist, wie genial das ist, einfach in so einer Wohnung von einer alleinerziehenden Mutter. Da kommt ja weder die Polizei noch irgendwelche Gangster würden das vermuten, dass da was ist.
Vor allem kann er da auch noch mehr holen.
Genau, und der wird gespielt von Andrew Simpson, der hat mir sehr gut gefallen. Mir gefällt halt, dass sie halt, es ist wieder so, sie wird halt durch äußere Umstände jetzt quasi, aber dazu ein bisschen gezwungen, ihre Vergangenheit sich damit zu konfrontieren. Das finde ich halt ganz gut und das ist halt wieder so Vergangenheitsbewältigung. So ein Thema, Motiv, das man sehr häufig findet, zumindest in den Filmen, die ich hier jetzt so in den letzten paar Jahren gesehen habe. Das finde ich auch, ist ein wichtiges Thema. Das ist häufig auch eine Sache, die in Therapien besprochen wird. Und ich finde, das ist wichtig auch für die Entwicklung eines Menschen und das macht sie hier und am Ende geht das dann halt in eine sehr brutale Richtung. Ich habe es ein bisschen verglichen mit die Frau mit der 45er Magnum, obwohl sie jetzt nicht in dem Sinne geschunden wird davor, aber sie nimmt dann so die, wie soll man sagen, so die Sache in die eigene Hand und wehrt sich auf brutalste Art und Weise. Also am Ende wird das halt schon extrem brutal, aber das hat mir ganz gut gefallen.
Das Wichtige ist halt in dem Kontext, finde ich, dass es eine starke Frauenfigur ist und das gibt es halt leider viel zu selten. Das fand ich halt auch bei Ready or Not fand ich das cool, eine starke Figur. In dem Kontext könnte man vielleicht auch noch Your Next erinnern. Das sind halt Frauenfiguren, die anfangs, sag ich mal, so ein bisschen hilflos dargestellt werden, aber die dann halt im Laufe der Filme und in dem Fall halt auch extrem nicht über sich hinauswachsen, aber dann halt auch eine Festigung in sich gewinnen, ein Selbstbewusstsein. Die setzen sich halt mit, in dem Fall mit ihrer Gefangenheit auseinander, entdecken dann halt auch eine Kämpfernatur in sich und nehmen halt ihr eigenes Schicksal, sag ich mal, in ihre Hand.
Ich finde schon, dass man in den, also vor allem in den letzten paar Jahren, eigentlich viele starke Figuren, Frauenfiguren gesehen hat, auch die so eine Entwicklung durchmachen. Also Revenge ist ja auch so ein Ding, den wir bei den, nein, nicht dieses Jahr, letztes Jahr bei den Knights gesehen haben. Also insgesamt finde ich den sehr guten Film. Da möchte ich auch wirklich mal gerne mehr sehen.
Mehr Filme vom Regisseur.
Vom Regisseur. Ich muss gerade den Namen nochmal nachgucken. Abner Pastol. Jo. Nur die eine Sache, die ich mich dann frage, passt der Film aufs Fantasy-Filmfest? Da sage ich dann so, geht so.
Das kann man sich aber bei vielen Filmen fragen, oder?
Auch bei Harpoon, ne, so schwarzhumorige Thriller und auch bei so ein paar anderen Sachen. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und leider ist es häufig so, dass gute Beiträge meistens eigentlich aus meiner Sicht nicht so passend sind für das Festival. Also da ist dann eher so ein bisschen Splatter oder so ein bisschen Weirdness gefragt, meines Erachtens. Aber gut, dazu kommen wir ja wahrscheinlich im zweiten Teil noch.
Ja, definitiv.
Wir machen jetzt an der Stelle einen Schnitt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und dann sprechen wir über die weiteren Filme, die wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Ich freue mich drauf und verabschiede mich bis dahin. Tschüss.
Ich freue mich natürlich auch, würde mich freuen, wenn ihr auch noch diese eine Woche aushaltet, um die nächsten, weiß nicht, 15 Filme, die wir gesehen haben, von uns erzählt zu bekommen. Bis dahin.
Peter, sollen wir die Aufnahme auch stoppen?
Ja, auf jeden Fall.
Ne, damit das nicht so riesen...
Au! Genau.